Basta Berlin.
Diese neue Realität erfordert eine klare Antwort.
Nicht schnelle große Schlagzeilen, sondern hinter den Kulissen.
Aus dem Wissen muss ein Können werden.
Der alternativlose Podcast.
Es ist Donnerstag, der 24. November 2022. Hier ist Folge 151 und mein Name ist Benjamin 00 Wax Golme.
Mein Name ist Marcel Joppa. Willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Ja, nach dem Nachschlag am vergangenen Freitag und dem gemeinsamen Einsam am Dienstag sind wir jetzt am Basta Donnerstag wieder in unserem gemütlichen Studio hier. Und warum?
Es sind weiter viele Punkte offen. Manche Punkte, das muss man so ehrlich sagen, nach wie vor hoch umstritten.
Oh ja, vielen, vielen Dank, Annalena Baerbock. Um Sie, meine Gute, wird es heute ja auch noch gehen. Wir wollen in unserer heutigen Ausgabe ganz weit über den Tellerrand hinausblicken. Wir werden fragen, was haben denn Energiekrise und Corona-Krise gemeinsam? Gibt es das überhaupt, Energiekrise? Und wie können wir uns denn auf die kommenden Monate einstellen?
Ja, und irgendwie wirken unsere Ministerinnen und Minister alle zurzeit so ein bisschen angefasst und genervt, habe ich das Gefühl. Vielleicht ja, weil das blöde Volk einfach nicht machen will, was die da oben so wollen. Naja, gut, vielleicht, weil es auch einem großen Teil des Volks irgendwie schadet. Ja, aber wir werden heute tatsächlich auch international. Wir schauen zum Beispiel auf die Gänsekeulen und Braten-WM in Katar und auch auf die Klimakonferenz in Ägypten nochmal. Und natürlich auch, was da so im Hintergrund und drumherum lief.
Ja, und ich kann euch versprechen, heute gibt es keine Nachspielzeit. Ja, wir machen das hier heute kurz und knackig. Wir müssen weg, wir müssen auf Fußball gucken. Was ist denn hier? Früher hieß es noch, ein Spiel dauert 90 Minuten. Mhm. Es sei denn, man spielt in Katar, da dauert ein Spiel 114 Minuten.
Das macht es spannender, wenn es hinten einfach ein bisschen länger
richtig
Werbeeinnahmen.
Du, ich freue mich schon auf das WM-Finale. Wenn es dann 0-0 steht und die in die Verlängerung müssen, dann spielen die insgesamt 3,5 Stunden. Meine Befürchtung ist ja, dass diese WM aufhört und die andere direkt wieder anfängt danach.
Könnte durchaus sein, ja.
Ich freue mich, 2026 in Nordkorea. Wird die FIFA am Ende dann nochmal bekannt geben, so aus Trotz?
Ich glaube, dann auf dem Mond ist, glaube ich, das Nächste.
Ja, der Mann im Mond wird sich freuen, auch der spielt heute eine Rolle.
Ja.
Liebe Freunde der Sonne, vorher gibt es aber eine kleine Richtigstellung von uns. Ihr wisst ja, wenn wir einen Fehler machen, dann versuchen wir ihn erstmal zu vertuschen, zu verschweigen und sagen, ach, versendet sich. Wenn euch das aber auffällt, dann werden wir das richtigstellen und das machen wir jetzt natürlich.
Ja, in der vergangenen Folge 150, da hatten wir euch ja von diesen zwei Protagonisten in den Impfwerbespots der Bundesregierung berichtet. Und da haben wir eben gezeigt, dass die beiden Schauspieler sind. Im Fall der Lehrerin Annika, da stimmt das aber eben wohl nicht.
So zumindest heißt es jetzt aus mehreren Quellen und auch die von uns erwähnte Gesichtserkennung hat wohl doch keine Übereinstimmung zwischen der Lehrerin Annika und der Schauspielerin Annika gefunden.
Das wollen wir eben nicht unerwähnt lassen, das ist wichtig. Der zweite Impfprotagonist, der ist aber weiterhin auch tatsächlich Schauspieler. Und unser Zuschauer Michael, schöne Grüße, der hat noch einen sehr schönen Videoschnipsel gefunden. Glücklicherweise nicht wieder ein Porno, aber unser Dirty Dandy oder Stier Odin, der war in diesem Videoschnipsel mal ganz seriös unterwegs.
Selbst meine Tochter, die ist überwältigt. Wenn wir uns treffen, dann nimmt sie mal mein Google und macht erstmal Fotos. Weil die Auflösung eben genial ist. Jetzt muss sie eben einsehen, dass ich das Bessere habe. Ich bin Uwe. Ich habe ein Google Pixel.
Handy hat er, 5 Impfungen hat er, was willst du mehr? Ja, kannst du sogar einen Krankenwagen rufen mit dem Handy oder auch gestochen scharfe Bilder auf Twitter posten?
Bitte nicht.
Falls ihr noch mehr Infos zu diesen Schauspielern oder Nicht-Schauspielern habt, rund um die Kampagne des Bundesgesundheitsministeriums, dann könnt ihr uns natürlich gerne schreiben. Sachdienliche Hinweise in dieser Angelegenheit und in allen anderen Angelegenheiten basta-berlin@t-online.de.
So ist es. Und damit starten wir auch in
unser erstes... Wer uns am meisten E-Mails schreibt?
Nee.
T-Online selbst. Ich kriege täglich 2 E-Mails. Ihr Konto wurde gesperrt. Kontoaktivierung notwendig. Bitte machen Sie dies und das jenes. Es ist alles Spam. Das ist das erste Mal, dass ich für einen E-Mail-Account Geld bezahle und so zugespammt werde.
Wobei GMX hat das früher auch gerne gemacht, als ich noch bei GMX war.
Diese E-Mails... Die kommen nicht von der Telekom.
Ach so.
Die kommen von irgendjemand, der uns Böses möchte.
Was?
Und versucht uns so reinzulegen. Aber nicht mit uns.
Nicht mit Herrn Golme.
Richtig.
Nein, nein.
Wir haben gute Anwälte bezahlt von diesem nigerianischen König, der noch deine Überweisung machen wolltest.
Richtig, ja, muss ich noch die 5000 überweisen, aber dann läuft's.
So.
Richtig. Zum ersten Thema, Freunde, und das starten wir heute mit der Frage: Sabotiert Deutschland oder sabotiert die EU gerade absichtlich das Leben von Millionen von Bürgern?
Moment mal, geht es jetzt um Corona-Maßnahmen und Krise oder geht es jetzt um Energiekrise?
Manche sagen so, manche so, ja. Aber eins nach dem anderen, beginnen wir mal mit einer leichteren Frage. Hand aufs Herz, wer von euch da draußen hat bereits Wasser, Knäckebrot oder Suppendosen gehortet, weil er befürchtet, dass demnächst ein Blackout oder hier so ein, ja, einfach der Strom wegbleibt? Wer von euch? Ja? Ah ja, du zeigst auf.
Andreas hinter der Kamera ist bereits präpariert, Herr Joppa übrigens auch. Ich habe neulich seine Vorräte gefunden. Ein kleines Lager hat er angelegt und ich weiß, wo es ist.
Ja.
Aber es ist wirklich im Moment alles ein bisschen kompliziert. Wir wissen ja gar nicht, was aktuell wirklich Phase ist. Hm. Also am Montag, da hieß es bei Focus Online noch:
Wegen der angespannten Lage bei der Energieversorgung wird es nach Einschätzung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in den kommenden Monaten zu Stromausfällen in Deutschland kommen, die über das bisherige Maß hinausgehen. Zitat: Wir müssen davon ausgehen, dass es im Winter Blackouts geben wird. Damit meine ich eine regional und zeitlich begrenzte Unterbrechung der Stromversorgung, sagte BBK-Chef Ralf Thiessler der Welt am Sonntag.
Ja, und zur Ursache, da hieß es, nicht nur die Energieknappheit könnte eben zu den Stromausfällen führen, sondern auch das gezielte Abschalten der Netze durch die Betreiber, um die Netze zu schützen und die Gesamtversorgung nicht zu gefährden.
Hm. Es gibt also keine Energieknappheit. Jedenfalls nicht für alle.
Nee.
Nur für einige.
Ja.
Oder wie ist das jetzt? Also diese Formulierung des BBK-Chefs Thiessler kam in der eigenen Behörde anscheinend gar nicht mal so gut an. Deshalb ruderte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz noch am gleichen Tag zurück.
Ja, die Tagesschau berichtet: Winterblackout doch unwahrscheinlich? Missverständliche Formulierung. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hat Äußerungen seines Chefs zu Stromausfällen im Winter zurückgenommen. Die seien äußerst unwahrscheinlich. Das sieht auch die Bundesnetzagentur so.
Weiter unten im Text heißt es dann aber, dass laut BBK großflächige Stromausfälle unwahrscheinlich seien. Regionale Unterbrechungen der Stromversorgung seien hingegen möglich.
Hm, das hat er doch gesagt, oder ich meine, das hat er doch eigentlich gesagt.
Ja, wir haben einen regionalen Stromausfall, der bezieht sich auf die Region der 16 Bundesländer.
Ja, aber das ist irgendwie so ein bisschen so, als wenn Benjamin jetzt behaupten würde, im Dezember fällt eine Basta-Berlin-Folge aus und ich sage, nee, wir machen nur eine Woche Urlaub.
Ja. Schauen wir mal auf einige Fakten und versuchen ein bisschen Klarheit zu schaffen. Mhm. Mittlerweile wissen wir ja, dass dieses grüne Mantra, also das grüne Mantra lautet, wir haben ja kein Stromproblem, wir haben ein Gasproblem. Das war Quatsch.
Ja.
Ein Blick auf die aktuellen Füllstände der deutschen Gasspeicher verrät uns aber, die sind aktuell zu fast 100% gefüllt.
Ja, das ist deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Und würde jetzt gar kein Gas mehr nach Deutschland zusätzlich kommen, dann würden diese Vorräte für über 2 Monate reichen.
Und das hauptsächlich zum Heizen. Denn Erdgas hat an der Stromerzeugung einen Anteil von gerade mal rund 15% in Deutschland. Mhm. Den größten Anteil an der Bruttostromerzeugung machen mit etwa 40% die sogenannten erneuerbaren Energien aus.
Ja, das sind Zahlen des Statistischen Bundesamts von 2021. Ich wüsste jetzt aber nicht, dass wir ein Embargo gegen Windenergie haben, also selbst wenn der Wind mal aus Russland pustet.
Ja. Warum also sollte es in den nächsten Monaten zu Blackouts kommen? Ob regional oder überregional, sei jetzt mal dahingestellt, oder bekommen wir jetzt gar kein Gas mehr und es wird schon vorsichtshalber rationiert?
Nein, da kann ich dich beruhigen, oder vielmehr nicht ich. Das macht das ProSieben-Wissensmagazin Galileo von vor einer Woche für uns.
In den letzten Monaten hat Deutschland einiges getan, um russisches Gas zu ersetzen. Verstärkt durch Lieferungen aus Norwegen, den Niederlanden und Belgien. Aber worauf Deutschland jetzt besonders setzt, ist Flüssiggas aus den USA, in Zukunft möglicherweise auch aus Katar.
USA und Katar, ja, das beruhigt mich jetzt ungemein. Bloß nicht mit der falschen Binde spielen.
Ja.
Dazu später mehr. Hm. Zu Katar kommen wir nämlich heute noch ausführlich. Aber wie drückt sich das denn jetzt in Zahlen aus? Also wie viel Gas haben wir mal aus Russland bekommen und bekommen wir jetzt aus anderen Staaten? Hm. Herr Joppa, die Daten bitte.
Also in den ersten 9 Monaten des vergangenen Jahres hat die EU in etwa 105 Milliarden Kubikmeter Pipeline-Gas aus Russland bekommen. Und zwar eben über günstige Langzeitverträge. Im gleichen Zeitraum dieses Jahres haben wir nur noch rund 55 Milliarden Kubikmeter Kubikmeter aus Russland bekommen.
Das hat übrigens nicht nur den Hintergrund, dass Russland weniger geliefert hat, das ist ein Aspekt, aber wir erinnern uns, die EU-Mitgliedstaaten, die wollten Russland ja auch unbedingt isolieren, Moskau also kein Geld in den Rachen werfen und sie haben sich deshalb neue Lieferanten gesucht.
Ja, Fun Fact, die EU hat teilweise sogar weiter für russisches Gas gezahlt, weil Verträge sind ja eben Verträge. Angekommen ist das Gas hier aber nicht.
Okay, aber laut deiner Rechnung haben wir jetzt noch eine Lücke von 50 Milliarden Kubikmeter Gas. Mhm. Das ist ja schrecklich. Werden wir jetzt erfrieren?
Nee, verarmen. Ja, denn man hat in den ersten 9 Monaten dieses Jahres einfach zusätzliche 50 Milliarden Kubikmeter aus anderen Ländern importiert, und zwar um ein Vielfaches teurer.
Ein Großteil davon, über 70%, kamen aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Und der Rest?
Aus Russland.
Bitte was?
Ja, aus Russland, Benjamin.
Richtig gehört. Leider richtig gehört. Wir ersetzen Gas aus Russland mit Gas aus Russland. Hm. Zumindest zum Teil. Nur kommt das jetzt nicht mehr günstig durch die Pipelines, sondern wird teuer über Schiffe aus Sibirien nach Europa gebracht. Und angelandet wird es dann in Frankreich, den Niederlanden, Spanien oder Belgien. Da sitzen die Gasimporteure.
Und demnächst kommt russisches Gas auch aus Aserbaidschan, ja. Der österreichische Politikwissenschaftler Gerhard Mangott, der twitterte vor knapp einer Woche, Gazprom-Export hat mit Aserbaidschan einen Vertrag über die Lieferung von 1 Milliarde Kubikmeter Erdgas bis März 2023 abgeschlossen. Aserbaidschan wird dieses Gas dann wohl an die EU verkaufen.
So liest man es in der russischen Tageszeitung Kommersant. Sag mal, war es nicht ausgerechnet Aserbaidschan, was ja quasi in den Status der lupenreinen Demokratie gerückt ist, weil Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin und Waffenuschi, dahin gereist ist und mit dem Präsidenten einen Deal gemacht hat, damit die uns beliefern?
Die haben ja auch so einen bewaffneten Konflikt da oben. Ne?
Auch das haben sie. Aber das ist interessant. Also zunächst wäscht man ihn ja quasi grün, den Präsidenten. Dann nimmt der das Gas von dem so gar nicht grün gewaschenen Putin und verkauft es dann wieder zu uns. Gut. So soll das wohl sein. Ich fasse mal kurz zusammen. Ja. Also die Hälfte der russischen Pipeline-Gaslieferungen landet nicht mehr bei uns in der EU.
Nein.
Ersetzt wird es durch viel, viel teureres Gas aus den USA und durch teureres Gas aus Russland. Das ist clever.
Ja, die Konsequenz, wir als Gas- und Stromkunden müssen halt deutlich mehr zahlen.
Und Gasimporteure wie Uniper gehen pleite. Und dann gibt es Maßnahmen dagegen. Diese Importeure wie Uniper haben also Regierungsanweisungen befolgt und das hat ihnen dann doch nicht so gut getan.
Nee. Und um all dem jetzt Rechnung zu tragen, will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ja eigentlich diese Gasumlage einführen, damit die Bevölkerung die Konsequenzen dieser Politik zahlt.
Wollte er, konnte er sich allerdings nicht mit durchsetzen. Und angesprochen auf dieses Kuriosum reagiert Robert Habeck dann bei Maybrit Illner vor einer Woche doch etwas angefasst.
Christian Lindner hat das damals offensichtlich verhindert. Wer ist schuld daran? Warum hat Olaf Scholz sich nicht früher vor diesen Vorschlag gestellt? Warum mussten Sie den als Einziger alleine verteidigen?
Wenn ich das mal sagen darf, ich hoffe, dass Sie es mir nicht krumm nehmen. Ich finde das völlig irrelevante Fragen. Das interessiert mich überhaupt nicht.
Das interessiert Sie nicht?
Nein.
Nein, das interessiert ihn nicht. Aber Herr Habeck, warum haben wir dann über Wochen und Monate überhaupt über diese Gasumlage diskutiert?
Weil Uniper gerettet werden musste.
Okay.
Und es mangels Alternativen nur diesen Weg gab und dann haben wir eine Alternative geschaffen und das wird wieder passieren.
So, das wird wieder passieren. Und ich fürchte, da werden wir dem Bundeswirtschaftsminister ausnahmsweise mal recht geben, denn da die Preise ja weiter steigen und im kommenden Jahr dann auch noch die Atomenergie in Deutschland abgeschaltet wird, ist all das, was wir jetzt hier erleben, vielleicht nur so eine Art Vorgeplänkel für das, was dann im nächsten Herbst und Winter im Jahre 2023 passiert.
Ja, und wenn man so einige Wirtschaftsexperten sich anhört, auch so hinter vorgehaltener Hand sagen, die das in diesem Jahr, das war alles noch supi. Also nächstes Jahr, da kommt's richtig dicke und zwar für alle. Ja, und übrigens noch mal teurer auch, was die Bundesregierung angeht. Der Spiegel schreibt am Sonntag, Gasversorgung, schwimmende LNG-Terminals deutlich teurer als geplant. Um russisches Gas zu ersetzen, baut die Bundesregierung auf schwimmende Flüssigerdgas-Terminals. 3 Milliarden Euro waren dafür zunächst vorgesehen. Nach Spiegelinformationen dürften sich die Kosten mehr als verdoppeln.
Huch. Ich muss sagen, ich finde es wirklich faszinierend, wenn ich auf Twitter so eine grünen Influencer sehe. Mhm. Die sind ja oftmals gar nicht Mitglieder in der Partei oder machen das gar nicht deutlich, sondern sie sind dann in irgendeinem Institut oder sie sind irgendwelche Wissenschaftler an der Hochschule.
Genderforscher.
Und dann feiern sie Robert Habeck. Mensch, Robert Habeck, danke, dass du das geschafft hast. Sensationell. Du hast die Gasspeicher auf 100% gebracht und außerdem auch noch die LNG-Terminals fertiggestellt. Was die aber irgendwie gar nicht sehen, ist, wie Robert Habeck das gemacht hat. Er hat also den gesamten Weltmarkt versucht leer zu kaufen, dadurch den Preis in schwindelerregende Höhen gebracht, damit also irgendwelche merkwürdigen Gasimporteure oder vielleicht diejenigen, die auf dem Gas sitzen, reich gemacht, und zwar reicher, als man sich auch nur vorstellen kann. Erzählt dann auch auf der Bundespressekonferenz, ja, müssen wir mal gucken, wie wir uns das von denen zurückholen. Ich habe bislang noch nicht gehört, dass wir uns von den Vereinigten Staaten von Amerika irgendwas zurückgeholt hätten. Aber das sind ja Freunde, Herr Habeck, geht in der Annahme, dass das Freunde sind, davon aus, dass die uns das dann irgendwann wieder zurückgeben.
Sicher.
Das vergessen die also, für wie viel Geld wir das eigentlich eingekauft haben und dafür gesorgt haben, dass die Gasspeicher jetzt voll sind. Hm. Und was sie auch vergessen haben ist, dass diese LNG-Terminals ja auch im Verdacht stehen, ein bisschen umweltschädlich zu sein.
Nein.
Und jetzt werden sie auch doppelt so teuer. Das ist Berlin, das ist mein Robert Habeck.
Und dazu kommt, dass wir im Moment in Nord- und Ostsee totale Staus haben, was tatsächlich Tankschiffe angeht mit Flüssiggas und auch LNG-Gas, weil die überhaupt keine Möglichkeit haben anzulanden. Das wurde alles schön bestellt so und die dümpeln da jetzt und fahren so ihre Kreise oder parken und können halt einfach nicht abladen.
Und die parken da ja bestimmt umsonst, ne?
Ist völlig umsonst, das Ganze.
Ich habe ja mal gehört, dass man in Deutschland die Baustellen so lange stehen lässt, weil man auch für die Baustellen Geld bekommt. Aber das ist ein anderes Thema. Und meine Güte, Leute, was regt ihr euch denn eigentlich auf? Es geht auch bloß um eine Milliarde oder noch eine Milliarde und noch ein paar Milliarden. Aber okay, zugegeben, nachdem ja von Nord Stream 2 und Nord Stream 1 fast alle Pipelines in die Luft gejagt wurden, musste man durchaus nach Alternativen suchen. Gibt es da eigentlich schon Neuigkeiten? Sag mal, was war denn da jetzt los mit den Pipelines?
Naja, es gab ja diese Untersuchung von Schweden, Polen und auch ein paar deutsche Taucher sind da ja runtergegangen.
Ach, nee. Und was ist dabei rausgekommen? Ich meine, man hat ja doch eine Weile untersucht. Also anderthalb Monate später müssten wir was wissen.
Naja, also das hier berichtet die Deutsche Welle vor 5 Tagen.
Den Verdacht Sabotage bestätigt jetzt die Staatsanwaltschaft in Stockholm. An den Leitungen seien Spuren von Sprengstoff gefunden worden. Diese würden nun untersucht.
Ach, echt jetzt? Das ist das Ergebnis von 6 Wochen Arbeit? Wir dürfen jetzt also eindeutig von Sabotage sprechen und nicht von mutmaßlicher Sabotage.
Toll, ja. Die einzigen Ergebnisse allerdings, die öffentlich sind, ja. Denn anscheinend gibt es durchaus mehr Erkenntnisse, die aber ganz offensichtlich verschwiegen werden. Das Bundeswirtschaftsministerium, das erklärte auf Anfrage der Linken, Zitat, es erscheint das Agieren staatlicher Akteure sehr wahrscheinlich. Darüber hinaus ist die Bundesregierung zu dem Schluss gekommen, dass weitere Auskünfte aus Gründen des Staatswohls nicht erteilt werden können.
Nur gut, dass die Bundesregierung für uns definiert, was Staatswohl ist. Also ganz ehrlich, wenn der Ami meine Pipeline in die Luft jagt, dann würde ich das ganz gerne wissen. Das empfinde ich als Staatswohl. Oder wenn der Russe meine Pipeline in die Luft gejagt hat, dann würde ich das auch ganz gerne wissen.
Generell möchte ich wissen, wer es war.
Ich möchte ganz gerne wissen, wer es war. Und dann können wir immer noch entscheiden, ob das jetzt eine Kriegserklärung ist. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie wir zu Felde ziehen mit unserer Bundeswehr. Mal gucken, ob noch einer fliegen kann von den Jungs. Gut, das ist also ein bisschen der Kasus Knacktus und es gibt dann auch mehr zu erfahren. Unter Verweis auf mögliche Konflikte mit den Interessen verbündeter Staaten bzw. deren Geheimdiensten verweigert die Bundesregierung alle weiteren Informationen. Sie verweigert noch mehr. Selbst die sonst übliche Information unter VS-Einstufung, also Verschlusssache.
Ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber soweit ich weiß, gehört Russland nicht zu den verbündeten Staaten, Stand jetzt, sondern zum Beispiel Polen, Großbritannien oder auch die USA. Und genau diese drei Länder haben ja auch durchaus, sagen wir mal, Vorteile von so einer Pipeline-Sprengung.
Vor 3 Wochen haben wir dann was Interessantes gelesen, eine mysteriöse Meldung, und zwar im Handelsblatt. Schwarze Schiffe in der Ostsee. Ja, warum mysteriös? Das kann ja nur die Black Pearl gewesen sein.
Private Raumsonden haben 2 nicht identifizierte Schiffe in der Explosionszone der Nord Stream Gaspipeline entdeckt. Letztere führten ihre Bewegung mit ausgeschalteten automatischen Identifizierungssystemen durch und führten offenbar einige Aktionen in dem Bereich durch, in dem die Sabotage anschließend stattfand.
Nee, Benjamin, ich glaube nicht, dass das die Black Pearl war, weil Black Pearl ist ja Disney und Disney ist USA. Das kann nicht sein. Das ist nicht
vielleicht ja mit Captain Sergei Sparrow.
Blöd.
Wladimir Sparrow.
Ja, so wird möglicherweise ein Schuh draus. Aber mal im Ernst, in der Ostsee wird eigentlich jede Bewegung von allen Schiffen von der NATO aufs Kleinste und klein und Peinlichste erfasst. Wären es russische Schiffe gewesen, die NATO-Presse hätte ganz sicher darüber geschrieben.
Und so sieht es doch irgendwie auch ein bisschen danach aus, dass das ein mit uns verbündeter Staat gewesen ist und diese Aktion durchgeführt hat?
Sabotage unter Freunden, das geht gar nicht.
Das geht gar nicht. Und da reagieren wir dann genauso heftig drauf, wie damals als Abhören unter Freunden gar nicht ging. Aber es ist natürlich nicht so einfach. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich Oscar Lafontaine zitieren. Ich sage immer wieder, der Ami war's. Hat sie mir am Telefon gesagt, ja, okay, Herr Lafontaine, wir wissen Bescheid, der Ami war's. Aber tatsächlich müssten ja auch die Russen gewisse Erkenntnisse haben, welche Black Pearls da durch die Gegend gondeln. Und wir haben ja schon angekündigt, dass man da Informationen vorlegen möchte. Ja. Man will sie an die Briten geben, weil es ja das Gerücht gibt, dass Liz Truss eine WhatsApp geschrieben haben soll. Ja, es ist passiert.
Es ist vollbracht, ja.
Aber die Beweise liegen nicht auf dem Tisch. Weder die Russen haben uns nachgewiesen, dass es die Briten oder Amis waren, noch haben die Deutschen nachgewiesen, dass es die Russen gewesen sind.
Auf unserem Tisch liegt es auf jeden Fall nicht.
Nein. Ich habe es oben. Mache ich dann nächste Woche. Gut, also, wir in Deutschland sitzen jedenfalls und wir fürchten uns vor einem kalten Winter. Und wisst ihr was, in öffentlichen Gebäuden ist es mittlerweile schon so kalt, dass selbst einzige Ökos mittlerweile so ein bisschen Zweifel bekommen.
Ja, wie etwa Renate Künast. Die
da twitterte. Hat Herr Joppa nicht neulich gesagt, das ist ein Frierpeter?
Ja, die friert, also so habe ich sie in Erinnerung. Und tatsächlich twitterte die vor, vergangenen Freitag nämlich, sitze mit Mantel und dritter Tasse heißes Wasser auch zum Händewärmen im Büro. Ich zweifle, dass das 19 Grad sind. Nächste Woche komme ich mit Decke, Wärmflasche und Hut.
Decke über dem Kopf, das ist der neue Mund-Nasenschutz. Klasse, Frau Künast.
Ja, die Renate. Aber ich bin generell mal gespannt. Im Koalitionsvertrag steht ja, bis letzter Mal nachgelesen, dass die Bundesregierung sich als Ziel gesetzt hat, unsere soziale Marktwirtschaft in eine sozial-ökologische Marktwirtschaft umzuformen. Und das beinhaltet dann wahrscheinlich auch Frieren für den Frieden und Kleben fürs Klima.
Weißt du übrigens, wen das Bundeswirtschaftsministerium gerade neu eingestellt hat, um genau diese Wende nach vorne zu treiben, so quasi als prägende Kraft?
Nö.
Elga Bartsch.
Verwandt mit Dietmar Bartsch?
Nein, ganz im Gegenteil. Elga Bartsch war zuvor Head of Economic and Markets Research bei einem großen Unternehmen.
Gut, okay, muss ja was mit sozial und ökologisch zu tun haben. Weiß nicht, Deutsche Umwelthilfe, Gewerkschaften?
Fast. Elga Bartsch war Managerin bei BlackRock. Also diesem Vermögensverwalter. Die Grünen werden ja nicht müde, Friedrich Merz seine BlackRock-Vergangenheit und sein Reichtum unter die Nase zu binden.
Ja.
Mal gucken, ob sie das bei ihrer neuen Supermitarbeiterin auch machen. Sie wird jetzt nämlich Habecks Chefökonomin. Als erste Frau in dieser Position, das berichtet das Handelsblatt, sie soll bei dem Umbau Deutschlands entscheidend mitwirken.
Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese sozial-ökologische Wende von einem großen Teil der Bevölkerung mitfinanziert werden muss.
Richtig, richtig. Ich wollte sagen, wir werden wahrscheinlich auch mitwirken an dieser Wende.
Ja, richtig, ja.
Herr Joppa hat jetzt übrigens noch eine astreine Verschwörungstheorie für uns. Da sind wir natürlich immer sehr hellhörig, weil die sich ja grundsätzlich und zu 100% immer bewahrheiten, diese Verschwörungstheorien. Herr Joppa, legen Sie los.
Naja, ziehen wir mal den Vergleich mit der Corona-Zeit. Da wollte uns die Regierung ja dazu bewegen, Abstand zu halten, Maske zu tragen und um Himmels Willen sich auf jeden Fall impfen zu lassen. Das RKI ist ja eine der Regierung untergeordnete Behörde und die hat quasi den Standpunkt der Wissenschaft vertreten und hat gesagt, macht dies, macht jenes, damit wir gut durch den Winter kommen.
Soweit kann ich folgen, ja.
Jetzt will uns die Regierung zum Energie- und Stromsparen anhalten. Die Bundesnetzagentur als der Regierung untergeordnete Behörde übernimmt die Rolle der Wissenschaft, sagt, macht dies, macht jenes, damit wir gut durch den Winter kommen.
Ja, das ist richtig. Der ehemalige Minister aus Schleswig-Holstein für Bündnis 90 Die Grünen, der jetzt Chef der Bundesnetzagentur ist, heißt Klaus Müller. Und der hat vor wenigen Tagen das hier gesagt.
Energie einzusparen, das tun wir, müssen es aber auch über den gesamten Winter durchhalten. Und gerade im privaten Bereich bedeutet das tagtäglich neue Entscheidungen zu treffen, nämlich weniger Gas zu verbrauchen als bisher.
Tja, Und als wir in der Corona-Zeit nicht das getan haben, was die Regierung gesagt hat, weil es auch möglicherweise gar nicht funktioniert hat, was kam da? Lockdowns. Richtig, ja, obwohl die unnötig und sogar schädlich waren. Und was könnte jetzt kommen, wenn wir nicht das machen, was die Regierung sagt, weil es auch möglicherweise gar nicht umsetzbar ist? Ja, möglicherweise Blackouts. Richtig, ja, obwohl die übrigens unnötig und garantiert auch schädlich sind.
Das war jetzt deine Verschwörungstheorie?
Ja.
Okay, macht mir Sorgen. Es würde aber schon auch widerspiegeln, was BBK-Chef Diesler gesagt hat. Also regionale Stromausfälle nicht wegen Energieknappheit, sondern um die Grundversorgung nicht zu gefährden. Auf Verschwörungstheorie oder nicht, die Grünen würden so ein Blackout ja vielleicht sogar feiern. Also dem Klima zuliebe quasi. Ja. Klima-Lockdown gab es doch schon mal. Klima-Blackout noch nicht. Klima-Lockdown gab es noch nicht, aber in der Debatte war das schon. Klima-Blackout.
Es ist schon im Kopf. Ja. Also Knäckebraut und Wasser nicht vergessen. Ja. Spitze. Zu mehr Regierungsdoppelmoral kommen wir gleich noch. Aber lass uns doch noch mal ganz kurz bei diesem Thema erhöhte Kosten bleiben.
Absolut richtig, ja. Ihr wisst, alles ist ein bisschen kostspielig geworden und dementsprechend haben wir hier was mitgebracht. Und da muss ich mal sagen, ganz, ganz liebe Grüße an Erik mit der Mütze. Erik mit der Mütze war beim Nachschlag Golme versus Brandenburg dabei und es war wirklich ein bisschen spooky. Auf einmal kam nämlich jemand in unsere Garderobe. Herr Hopper musste noch das Mehl von der Nase wischen. Scherz, das war Herr Brandenburg. Scherz, das war Herr Golme.
Scherz.
Und hier, das hat mir jemand gegeben. Das war so ein Typ, Erik mit der Mütze. Und ich so, okay, gucke so. Und dann fällt mir auch ein, wer Erik mit der Mütze ist. Ist ein Zuschauer, den habe ich schon öfter getroffen, auch auf Demos. Und der hat das hier gebastelt. Also hier steht dran, Achtung, dies ist keine Berliner Wahlurne. Ja, wobei, könnte man ja verwenden. Kann man aufmachen, Sachen reinpacken, ja, zumachen.
Schnell was rausnehmen.
Richtig.
Und oben drauf steht halt BEZ. Das ist also die Baste-Einzugszentralen-Dose. So. Und das soll natürlich darauf hinweisen, dass wir das sehr, sehr gerne hier für euch machen. Aber wir brauchen einfach eure Unterstützung. Und deshalb könnt ihr das Video hier auch nochmal ausklappen. Da steht alles drin, was ihr wissen müsst. Über PayPal, über Banküberweisung, über, was steht denn da noch? Patreon natürlich. Absolut. BasterBerlin@t-online.de ist auch die Adresse, wenn ihr irgendwas wissen wollt.
Richtig. Und hier ist sogar schon was drin. Gediegen, oder? Also wir würden uns auf jeden Fall freuen und wir machen das ja hier immer halbwegs dezent in der Mitte der Sendung. Ich denke, wer das machen möchte, der weiß, wie es funktioniert und wir bedanken uns. Das ist wirklich eine großartige Hilfe und liebe Grüße auch an Erik mit der Mütze für die tolle neue BZ-Dose. Die kommt jetzt permanent und immer wieder zum Einsatz.
Richtig, ja.
So, Werbeunterbrechung vorbei. Achso, Penny lohnt sich. Ja? Penny ist ein sehr guter Supermarkt.
Direkt zwischen Impfwerbung von Uwe und Penny, das kam sehr gut letzte Woche bei
euch. Und vergesst nicht das Google Pixar.
Das Google Pixar, oh Gott, das verlinke ich nicht. Ich verspreche, ich verlinke es nicht. Das
ist gestochen scharfe Bilder von Uwe mit dem Google Pixar. Hat sich übrigens auch ein Zuschauer beschwert, warum sprecht ihr immer von Google? Also ihr sagt immer, googelt das doch mal oder so. Ja gut, weil DuckDuckGo das doch mal geht halt nicht so gut über die Lippen.
Gibt es noch Lycos? Lycost das mal?
Weiß nicht. Ja. Startpaget das mal. Also ihr könnt wirklich jeden Browser oder jede Suchmaschine verwenden, die euch gefällt. Und das ist immer gut, wenn man was macht, was jetzt nicht jeder macht.
Wikipedia hat das mal, habe ich schon gehört. Das habe ich tatsächlich schon gehört, ja.
Okay, kommen wir wieder zum Thema zurück. Werbeunterbrechung vorbei und wir kommen jetzt zum nächsten Teil. Buster Berlin heute in der Buster Berlino Edition. Buster Berliner, Buster Berlin, Buster Berlin, Buster Berlin International.
Ja, Mensch, so viele internationale Veranstaltungen, die B20 auf Bali, die G20 auf Bali.
Die B20 gab es ja wirklich.
Ach was.
Kennst du die nämlich gar nicht?
Nein.
Die B20 ist das Business Meeting der Großunternehmer, die sich vor den G20 treffen und ihrerseits den Gipfel schon mal vorbesprechen, was man da möglicherweise so lancieren kann.
Die bleiben dann auch da.
Ich gehe davon aus, dass einige davon auch da bleiben. Und das ist ein bisschen schade. Es gibt viele Dinge, die haben es heute nicht in diese Sendung geschafft. Beispielsweise den, ich glaube, es war der Gesundheitsminister von Indonesien, der das angeschoben hat, dass man auch in Zukunft diese wunderbaren digitalen Impfpässe in Pandemien zum Einsatz bringen sollte, damit man die Reisefreiheit einiger beschränken kann. Also diejenigen, die halt doch nicht den neuesten Update-Booster haben, die dürfen dann nicht mehr reisen. Und die, die entsprechend geimpft sind, die dürfen auch weiterhin reisen.
Zum Beispiel
und das wurde bei den B20 besprochen. Also sehr interessant. B20, G20, da gibt es noch mehr.
Klimagipfel natürlich in Ägypten. Und dann haben wir eben noch die Gänsebraten-WM in Katar unterm Weihnachtsbaum.
Und damit wir uns jetzt international so richtig warm machen, so warm wie in der katarischen Wüste, wollen wir mal ein bisschen büffeln. Wir büffeln gemeinsam Allgemeinwissen. Und ich sag mal, wer könnte uns denn da besser helfen als die Menschen, die sich den ganzen Tag um das Wohl des Erdballs sorgen?
Carla Rochel, die ist Sprecherin der letzten Generation in Deutschland. Bei Markus Lanz, da hat sie über Ozeanien gesprochen. Besser gesagt über den Inselstaat Palau.
Und was mich dann wirklich zum Umdenken gebracht hat, war ein Zitat vom Präsidenten des Inselstaates Palau. Mhm. Der hat gesagt, es gibt keine Würde in einem qualvollen und langsamen Tod. Ihr könntet unsere Insel genauso gut bombardieren. Und das ist eine Insel, die einfach untergehen wird. Milliarden Menschen
Südpazifik, ne?
sind Kleine. Gestorben mhm. schon dort.
Milliarden Menschen auf Palau gestorben. Und was passiert bei uns? Nichts.
Milliarden Tote in Palau.
Ja.
Benjamin, laut Wikipedia leben auf der kleinen Insel von Palau nur gut 19.000 Menschen.
Ja, siehst du mal.
Was sehe ich?
Der Rest ist tot. Na, Leute, früher gab es auf Palau mehr Menschen als Sandkörner. Ja, alle tot.
Verstehe. Ja, aber Palau ist ja nicht das erste Mal im Zentrum des Interesses. Mit wehenden Haaren und barfuß mit elegantem Grün. Da hat ja Deutschland seine Menschenrechts- und Geopolitik-Expertin entsendet. Welt berichtet im Juli.
Bundesaußenministerin Baerbock barfuß im Paradies. Ein Paradies, das nach und nach vom Meer verschluckt wird, wie die Einwohner des Inselstaates Palau bitter erfahren müssen.
Vielleicht hat die Carla von der letzten Generation sich ja bei Annalena Baerbock informiert zum Thema Palau. Sie war ja schließlich vor Ort und hat sich ein Bild von diesen fürchterlichen Traumständen gemacht. Ich meine, Frau Baerbock hat ja der Carla auch was voraus. Sie hat ja schließlich studiert.
Ja.
Sie hat ja sogar so einen Wischi-Waschi-Abschluss in London bekommen. Also Frau Baerbock ist definitiv eine gute Quelle, was Geopolitik angeht.
Heute ist der Moment, in dem wir uns alle ehrlich fragen müssen, was sind in den nächsten Jahren die Folgen für mein eigenes Land? Aber auch, was sind die Folgen für mein Nachbarland? Oder ein Land, das Hunderttausende von Kilometern entfernt liegt?
Welches Land könnte denn die Chefin meinen? Hunderttausende Kilometer entfernt.
Glücksbärchenland? Oder Narnia? Oder vielleicht Mann im Mondland? Mm. Das könnte es doch mal sein. Ich meine, es gibt ja so viele tolle Länder, auf die wir einfach mehr Rücksicht nehmen sollten. Zum Beispiel Mann im Mondland.
Ja.
Ich meine, es ist ja nicht auszudenken, wenn der Mann im Mond sich diskriminiert fühlt von uns. Vielleicht, weil er als männlich gelesene Person sich gar nicht wirklich fühlt.
Gut, wir könnten aber dann Gas- und Ölverträge vielleicht mit dem Mann im Mond abschließen.
Bist du irre? Was sollen wir denn hier auf der Erde mit Gas und Öl?
Photovoltaik. Entschuldigung, Photovoltaik.
Photovoltaik finde ich eine schöne Idee, aber vielleicht lieber auf der Sonne.
Stimmt.
Photovoltaikanlagen auf der Sonne.
Ja, das würde grüne Logik sein. Ja, schön nah dran am Geschehen.
Brauchen wir bloß noch so eine Elite-Truppe, die dann auch entscheidet, wie man da hinkommt. Also ich würde nominieren, also Annalena Baerbock als Navigationsoffizier. Mhm. Karl Lauterbach kümmert sich um die Gesundheit.
Schiffsarzt, ja.
Mhm. Und Klimaschutzminister Robert Habeck stellt dann die Sonnenkollektoren persönlich auf.
Gute Idee.
Und wenn die schon mal da sind, dann können sie dem Mann im Mond ja auch noch ein bisschen Entwicklungshilfe in seinen Po schieben. Also einfach ein paar Milliarden mitnehmen ins Raumschiff und dann auf dem Mondgestein abstellen. So geht grüne Entwicklungshilfe.
Gott. Länder, die hunderttausende Kilometer entfernt sind. Lass mich mal überlegen. Belgien. Kommt drauf an, wie du jetzt fliegst. Und ich sag mal, wenn Annalena Baerbock navigiert, dann könnte das ja hinkommen.
Ausgezeichnet. Wunderbar. Aber wir sind nicht nur zum Spaß hier. Wir wollen auch ein bisschen zurück zum Ernst der Sache. Unsere Ministerin macht also Klimapolitik. Sie ist nicht Entwicklungshilfeministerin, aber sie schmeißt mit Entwicklungshilfegeldern um sich.
Ja, sie ist nicht Kanzlerin, aber lässt diese China-Papiere schreiben und kritisiert ja einen gewissen Olaf Scholz für seinen China-Besuch.
Sie ist nicht Umweltministerin, aber sorgt sich um Palau und macht gemeinsam mit der Greenpeace-Lobbyistin und Staatssekretärin Jennifer Morgan Klimapolitik.
Ja, Annalena Baerbock ist die eierlegende Wollmilchsau der deutschen Politik. Die kann alles, die will alles und die macht auch alles.
Unsere Wollmilchsau ist übrigens auch nicht Innenministerin. Sie ist auch nicht Bürgermeisterin. Aber dennoch trifft sie Entscheidungen und Aussagen, die am Ende genau diese Kollegen betreffen. Ein Beispiel, 26. März 2022 in diesem Jahr, in Cottbus ist es gewesen, Landesparteitag der Grünen Brandenburg und da sprach sie dann von einer Luftbrücke. Eine Luftbrücke aus Moldawien, aber auch aus anderen Teilen Europas und über den Atlantik.
Und wir müssen uns darauf einstellen. Das werden nicht 1, 2, 10, 100, sondern das werden tausende Flüge sein. Es werden 8 bis 10 Millionen Geflüchtete kommen und wir werden sie alle aufnehmen.
Aber Benjamin, 8 bis 10 Millionen Flüchtlinge, damit meinte sie doch sicher generell nach Europa. Ich meine, die werden ja nicht alle nach Cottbus oder Starnberg kommen. Ich weiß nicht, vielleicht machen die ja auch in Zürich oder Genf Station.
Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Unser Zuschauer Volkmar hat uns eine E-Mail geschrieben, die fanden wir hochinteressant. Und da geht es um einen Beitrag des Schweizer Rundfunks. Und der Beitrag trägt den Namen »Kein Auto mehr für ukrainische Flüchtlinge in der Schweiz«. Dort erfahren wir, dass die Schweiz für die Ukraine-Flüchtlinge was ganz Besonderes gemacht hat. Sie hat nämlich erstmals den Schutzstatus S aktiviert.
Damit sind die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine auch bei der Sozialhilfe privilegiert. Ihr Vermögen wird an die staatliche Hilfe nicht angerechnet, auch nicht ihre Autos.
Die Ukrainer dürfen ihr Auto behalten und gleichzeitig Sozialhilfe bekommen. Damit sind sie besser gestellt als die Schweizer. Das hat jetzt aber ein Ende und die Autos müssen entweder verkauft oder stillgelegt werden.
Oh mein Gott, ich höre schon die deutschen Grünen. Erst nimmt Putin ihnen die Heimat und dann nimmt die Schweiz ihnen das Auto. Schäbig.
Und Friedrich Merz, der würde sagen, als nächstes nehmen wir ihnen die Flixbusse.
Der war böse. Aber es ist wirklich sehr interessant. Also dieser Artikel da, ich habe es ja mal gesagt, kein Auto mehr für ukrainische Flüchtlinge in der Schweiz vom Schweizer Rundfunk. Das ist auch ein Radiobeitrag, den könnt ihr euch mal anhören. Es ist sehr interessant, wie das so argumentiert wird. Das Argument war nämlich, wir lassen den ukrainischen Flüchtlingen ihr Auto, weil sie ja mit dem Auto zurück in die Ukraine fahren müssen. Dann ist den Schweizern aber klar geworden, dass dieser Konflikt doch ein bisschen länger dauert als erwartet und die fahren ja gar nicht mit dem Auto zurück in die Ukraine, also können wir ihnen das Auto ja dann auch streichen.
Oder stilllegen. Erstmal.
Oder stilllegen. Also die Flüchtlinge sollen eben auch ihre Vermögensverhältnisse offenlegen. Ist natürlich ein bisschen schwierig, du flüchtest aus dem Kriegsgebiet, vielleicht hast du jetzt nicht alle Bankunterlagen dabei.
Nee.
Ich würde das als Schweizer Behörde so machen. Gut, sie brauchen noch ein paar Unterlagen, dann fahren sie doch bitte mit ihrem Auto zurück nach Kiew. Dann kommt der Ukrainer mit seinen Unterlagen zurück aus Kiew und dann sagt der Schweizer Behördenchef, danke für die Unterlagen, wir sehen, Sie haben Vermögen, geben Sie uns jetzt bitte Ihr Auto.
ich merke, wo der Denkfehler ist, ja.
In diesem Beitrag wurde unter anderem auch gesagt, dass es in der Schweiz zu gewissen Unruhen bzw. zu Unfrieden gekommen ist, weil vor diesen Sozialhilfeeinrichtungen immer wieder richtig fette ukrainische Karren gesichtet wurden. Und gerade dann war es ja zweifelhaft oft, ob diese Menschen finanzielle Unterstützung brauchen. Soweit jedenfalls der Beitrag. Und solche Geschichten habe ich aus Deutschland auch oft gehört.
Ja, hier auf dem Edeka-Parkplatz hast du auch häufig so große BMW-SUVs mit ukrainischem Kennzeichen. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob die irgendeine Unterstützung bekommen oder nicht.
So, ich sag mal, das kommt in Deutschland nicht gut an. Ein Land, das syrischen Flüchtlingen nicht mal ein Handy gönnt, gönnt ukrainischen Flüchtlingen auch keine Nobelkarosse.
Übrigens, wo du gerade gesagt hast, Schweiz, auch ganz interessant, auch einen Beitrag gesehen. Flüchtlinge aus Syrien, also auf jeden Fall welche, die aus afrikanischen Staaten angelandet sind im Südeuropa, sind durch die Schweiz gereist in Zügen. Und normalerweise sind die Behörden jedes europäischen Lands angehalten, die Flüchtlinge, wenn sie aufgegriffen werden, wieder in das Land zurückzuschicken, wo sie angelandet sind. In dem Fall eben in Südeuropa. Die Schweizer aber sind durch den Zug gegangen und haben gesagt, so, wohin wollen sie? Schweiz? Nee, nach Deutschland. Ja, dann fahren wir weiter.
Ach ja, Botschafter Melnik, wir haben Sie im Blick. Nicht nur Sie haben uns im Blick. Ich hol's nochmal vor.
Ja.
Das sieht so aus, das ist ein Tweet von Botschafter Melnik. Ich zitiere mal, so ein Craft-Bier habe ich heute in einem Getränkemarkt von Kiew gesehen, Zwinker-Smiley, Deutschland bleibt im Fokus. Und zu sehen ist eine Flasche, auf der Bundeskanzlerin Merkel zu sehen ist und da heißt es Frau Ribbentrop.
Ah ja, das habe ich schon mal gesehen, ja.
Ich weiß jetzt nicht genau, wie er das gemeint hat. Also meine Interpretation ist, dass das eine Anspielung auf den sogenannten Hitler-Stalin-Pakt ist. Und möglicherweise ja dann Frau Merkel Hitler ist und Putin Stalin. Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich glaube, dass Botschafter Melnik sich mit der Geschichte ja sehr gut auskennt. Er kann ja mal seinen Nazi-Kumpel Stepan Bandera fragen, wer Hitler so war und welche Hintergründe das hat. Da hat er ja wirklich beste Verbindung. Und ich will das nur sagen, also Botschafter Melnik, auch wir haben sie natürlich im Blick und wir gucken uns das mal an. Auch das hat es heute nicht in die Sendung geschafft. Aber ich hätte durchaus das ein oder andere Video, wie ukrainische Soldaten sich mit ausgesprochen zackigen rechten Armen begrüßen oder Helme mit Hakenkreuzen, die aktuell sind und von Reuters gefilmt wurden. Oder vielleicht dieses Video der toten russischen Soldaten, entwaffnet und bäuchlings auf dem Boden. Wie viel waren das? 8? 9? 10? Gibt es ja auch Videomaterial. Haben Sie das schon gesichtet? Soll ja sogar Drohnenaufnahmen davon geben. Da müssten wir ja sehen, wie diese scheinbar entwaffneten russischen Soldaten ums Leben gekommen sind. Ich bin gespannt, Herr Melnik. Aber ich sage Ihnen mal was. Lehnen Sie sich mal besser nicht so weit aus dem Fenster.
Tja, ich glaube, Nazis sind scheiße, außer sie befreien die Ukraine. Also so zumindest scheint das Motto zu sein.
Und damit zurück zu Annalena Baerbock.
8 bis 10 Millionen Flüchtlinge, davon hat sie ja gesprochen. Und Applaus beim Grünen Parteitag dafür bekommen. Aber bevor die Flüge jetzt in unsere Richtung von dort ja erstmal losgehen, da ist die Außenministerin erstmal dahin gegangen, wo ja auch sehr viele Flüchtlinge sind, bevor sie kommen. Also nach Afrika ist sie.
Im Badeort Sharm el-Sheikh war Klimakonferenz. Also Klimakonferenz, das bedeutet Politiker, Journalisten, Aktivisten und natürlich Lobbyisten verballern Flugmeilen, bis der Arzt kommt, um das Klima zu retten.
Ja.
Die Konferenz wird auch immer größer, also knapp 40.000 Teilnehmer sollen diesmal dabei gewesen sein und eine von ihnen war ganz besonders busy.
Annalena Baerbock war als Chefverhandlerin für Deutschland dort, ja klar, weil sie auch total gute Diplomatin ist, wie wir ja wissen bisher. Und auf der internationalen Bühne, da kennt sie sich auch richtig gut aus. Zitat von tagesschau.de: Als sie am Mittwoch ankommt, scherzt sie noch, sie habe den Koffer nicht sharp auf Freitag gepackt. Sie will sagen, ey, ich kenne mich aus, denn dass es auf Klimakonferenzen länger dauert, das ist ja kein Geheimnis.
Was heißt ein Koffer nicht sharp gepackt?
Ich glaube, nicht auf Kante für Freitag, weil es länger irgendwie
sharp. Ja, aber sie beherrscht ja Englisch. Also ich muss auch sagen,
ist das Englisch?
Ich glaube, das ist Englisch. Ja. Ich muss sagen, Annalena Baerbock beherrscht Sprachen auf jeden Fall. Ja, ich frage nur, welche.
Richtig.
Ich kenne sie nicht. Also so viel weiß sie auf jeden Fall. Und am Ende hat sie dann ihr Ziel auch erreicht, jedenfalls mehr oder weniger. Die Industrienationen wollen also Entschädigungen leisten, und zwar an Entwicklungsländer. Damit wollen sie dann Abbitte leisten für die Klimasünden der Vergangenheit.
Ein großer Erfolg mit noch größeren Hindernissen. Je nach Definition zählen nämlich auch zwei ganz spezielle Länder zu den Entwicklungsländern, Saudi-Arabien und China.
Oh, na, das wäre doch mal was. Deutsche Entschädigungszahlungen nach Saudi-Arabien. Also das würde mir gefallen. Die Ölmonarchie bekommt also Öko-Euro aus Europa, kauft damit Kampfflugzeuge aus Amerika und jagt damit weiterhin den Jemen in die Luft.
Schön, ja. Das versucht man aber natürlich zu verhindern, indem das Geld eben nur den besonders gefährdeten Staaten zugutekommen soll, stand jetzt.
Ohnehin wollen wir euch gerne beruhigen. Ich meine, wie das immer so ist, die wichtigen Entscheidungen wurden natürlich zunächst einmal vertagt. Ich muss sagen, ganz witzig auf die Schippe genommen hat das der NDR mit Extra 3.
Eigentlich soll hier die Erde gerettet werden, doch jedes Mal passiert das Gleiche. Nix. Reduzierung der Treibhausgase, 1,5 Grad Ziel, bla bla bla, bla 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 bla. Pustekuchen. Und weil sich hier nichts Neues tut, zeigen wir Ihnen jetzt Bilder von Teilnehmern in Gängen, auf Bühnen, in Hallen. Sind im Übrigen alles Bilder aus dem letzten Jahr, ist ja eh immer alles dasselbe.
Na, da sind wir jetzt aber beruhigt. Frau Baerbock und ihre Greenpeace-Lobbyistin, die haben ihren Willen bekommen, aber eben irgendwie auch nicht. Und bevor irgendwas gezahlt werden muss, wird der Wanderzirkus der Klimadiskutanten da einfach ein neues Ziel und neues Zelt aufschlagen. Und zwar ja wieder in der Wüste, ja. In Dubai.
Das ist doch eine hervorragende Idee. Ich meine, der Flughafen in Dubai ist wirklich hervorragend ausgebaut. Aber weißt du, was ich mich gefragt habe? Hat Annalena Baerbock in Ägypten eigentlich die Binde getragen?
Benjamin, wirklich, das geht dich nun wirklich gar nichts an.
Na, die Binde, hier, Dingskirchen, da, Regenbogenbinde.
Der Streit um die Regenbogen-Kapitätsbinde, die DFB-Torwart Manuel Neuer bei den EM-Spielen gegen Frankreich und Portugal getragen hat, ist beigelegt. Die UEFA hat keine Einwände, das bestätigte der Deutsche Fußballbund. Die Regenbogenbinde wird als Zeichen der Mannschaft für Vielfalt und damit für eine gute Sache bewertet.
Nein, Benjamin, die Regenbogenbinde hat Frau Baerbock meines Wissens nicht getragen.
Oh, das ist jetzt aber schade. Aber dann vielleicht die One Love-Binde?
Werden Sie die One Love-Binde gegen Japan im Spiel tragen?
Ja.
Die Power, die diese One-Love-Binde hat, haben auch andere Nationen bei uns im Westen, in Europa mitgetragen. Und das finde ich gut, dass wir nicht die Einzigen sind, sondern zusammen auch ein Statement setzen können.
Nein, Benjamin, die One-Love-Binde hat Frau Baerbock meines Wissens nicht getragen.
Okay, keine Regenbogenbinde, keine One-Love-Binde. Aber dann hat sie doch sicherlich wenigstens die FIFA-Binde getragen. Ja, die FIFA-Binde, kennt ihr die schon? Wir wollen sie mal zeigen. Die Frankfurter Rundschau hat darüber berichtet. Also, diese FIFA-Binde ist schwarz-gelb, eine gelbe Hand schüttelt eine weiße Hand und drauf steht No Discrimination. Also die Binde hat Frau Baerbock doch bestimmt getragen, oder?
Benjamin, jetzt hör mal auf mit diesem Bindenwahnsinn. Ist ja unglaublich. Annalena Baerbock hat diese Binde nicht getragen. Sie hat auch sonst nirgendwo irgendeine Binde getragen. Warum sollte sie auch?
Naja, also wenn ich das mit diesen Binden richtig verstehe, dann geht es uns doch darum, dass wir in Katar ein Zeichen setzen und den Katarern mitteilen, dass wir für die Rechte der LGBTQ+ Community eintreten und dass die Katarer bitte aufhören sollen, diese Menschen zu diskriminieren oder zu bestrafen.
So habe ich das auch verstanden, ja. Und was hat das jetzt mit Frau Baerbock und Ägypten zu tun?
Obwohl Homosexualität in Ägypten nicht gesetzlich verboten ist, werden regelmäßig LGBTQ+-Personen wegen ihrer sexuellen Orientierung festgenommen und gefoltert. Homosexualität wird von der ägyptischen Gesellschaft stark abgelehnt.
So berichtet der Standard aus Österreich. Und darum meine Frage. Hat Annalena Baerbock eine Binde getragen? Wenn ja, welche war es denn? Hat Frau Baerbock vielleicht die Weltklimakonferenz boykottiert? Gab es Diskussionen darüber, die Weltklimakonferenz zu boykottieren? Hat Frau Baerbock auch nur ein Sterbenswörtchen gesagt über Schwule und Lesben in Ägypten? Ich glaube mal nein. Interessiert sie sich überhaupt dafür? Wo ist denn jetzt eigentlich der Aufschrei, was das angeht? Die verlogenen deutschen Aktivisten und Gutmenschen, die reden nämlich permanent über Katar und vergießen ihre Krokodilstränen wegen der Wüsten-WM. Aber wisst ihr warum? Weil sie Fußball hassen. So ist es nämlich. Weil ihnen Fußball scheißegal ist. Das ist in etwa so, wie wenn ich sage, wir brauchen ein weltweites Marzipanverbot. Ich kann Marzipan nämlich nicht ausstehen. Genau so ist das. Sie werden aber, sobald ihnen die Möglichkeit geboten wird, ihre Prinzipien natürlich, wie immer, komplett über Bord schmeißen. Haltet euch mal fest. Jetzt kommt der stärkste Satz der ganzen Sendung. Vielleicht ja sogar was für den Titel. Schwule foltern für das Klima? Leider geil.
Gott.
Das ist nicht der Rede wert.
Ja, gut. Miese Arbeitnehmerrechte in Katar. Ein Skandal. Boykott. Auf jeden Fall gucken wir uns die WM nicht an. Ohne mich.
Ja, Zwangsarbeit in Katar. Skandal. Zwangsarbeit in Dubai. Egal.
Richtig. Fun Fact, die nächste Klima-Laber-Konferenz, die findet ja in Dubai statt, dem Land der Klimaanlagen, des Bling-Bling und der Ressourcenverschwendung. Und was sagt eigentlich Amnesty International zu den Vereinigten Arabischen Emiraten?
Na, dazu werden wir gleich kommen. Übrigens, die 7 Gebote werden jetzt mal neu aufgesetzt, geschrieben in der Hölle. Amnesty International hat sich zu den Vereinigten Arabischen Emiraten geäußert. Da gibt es einen Jahresbericht und aus diesem zitieren wir jetzt mal. Also Thema Dubai, freie Meinungsäußerung. Die Regierung schränkte weiterhin das Recht auf freie Meinungsäußerung ein. Mindestens 26 Gefangene befanden sich weiterhin in Haft, weil sie friedlich ihre politische Meinung geäußert hatten.
Grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung. Ja, grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung blieb in den Gefängnissen an der Tagesordnung. Der Menschenrechtsverteidiger Ahmed Mansour befindet sich seit 2017 in Einzelhaft.
Todesstrafe. Gerichte verhängten 2021 weiterhin neue Todesurteile, vor allem gegen ausländische Staatsangehörige wegen Gewaltverbrechen. Es gab Berichte über Hinrichtungen.
Und ach ja, wir sprachen ja über diese Zwangsarbeit. Mal schauen, was das ZDF 2019 so in Erfahrung gebracht hat. Anruf bei einer Arbeitsvermittlungsagentur.
Wie kann ich helfen?
Ich brauche ein Dienstmädchen.
Kommen Sie doch in unser Büro und werfen Sie einen Blick in unseren Katalog. Sie können sich dort ein Mädchen aussuchen. Wenn sie Arabisch kann, erhält sie $200 pro Monat. Wenn nicht, 150. Sie bleibt für 2 Jahre und 3 Monate bei Ihnen. Kein Urlaub, kein freier Tag. Sie darf ihr Haus nicht verlassen.
Und der Reisepass? Den versteckst du. Das war ein weiterer Tipp, den dieser Arbeitsvermittler da der interessierten Kundin gegeben hat. Das Kafala-System im Nahen Osten betraf laut ZDF zu diesem Zeitpunkt in dieser Form von Arbeit 2,8 Millionen Menschen. Ach ja, ich habe da noch ein Detail für Frau Baerbock. 2,8 Millionen Frauen. Denn das ist ihr ja besonders wichtig, das mit den Frauen.
Ja, die feministische Außenpolitik. Annalena Baerbock, deutsche Ministerin für Äußeres und Doppelmoral, trug also keine Binde, wie wir wissen. Und sie wird auch keine tragen, wenn sie nach Dubai reist. So weit reicht ihr Mut dann eben halt doch nicht.
Manuel Neuer und der Deutsche Fußballbund haben ein besonders peinliches Bild abgegeben. Gratismut nennt man so etwas. Also mit der Regenbogenbinde in Europa spielen, das geht natürlich, das ist richtig klasse, dafür gibt es nämlich Applaus. Und Fishing for Compliments, das funktioniert natürlich, indem man Ungarn ärgert, klar.
Klar, aber sobald Konsequenzen drohen, dann doch lieber nicht. Kaum hatte Manuel Neuer stolz verkündet, dass er die Binde eben tragen wird, erklärt der DFB, dass er sie eben nicht tragen wird.
Also genau, der DFB, der Tag zuvor gesagt hat, dass man natürlich mit der Binde auflaufen werde. Aber als dann klar wurde, dass die Engländer die Binde auch nicht tragen werden, da war es auf einmal ganz einsam um die Deutschen. Und so viel Mut war dann eben doch nicht mehr übrig. Es bleibt eine peinliche Farce um Gutmenschentum und Werbewirkung.
Also, versteht uns nicht falsch. Wir finden, ein Zeichen zu setzen, eigentlich echt nicht verkehrt, meinetwegen. Aber dann bitte labert nicht doof rum, sondern macht's auch einfach. Und ich bin übrigens der Meinung, ist meine ganz persönliche Meinung, dass es keinem homosexuellen Katari in irgendeiner Weise irgendwas nützt, wenn Manuel Neuer irgendeine bunte Binde am Arm hat. Aber das ist vielleicht nur meine Meinung. Und warum sollte sich eigentlich politischer Protest nur auf diese LGBTQ+-Gemeinde konzentrieren? Eine ganz andere Idee, und zwar eine gute, wie ich finde, die kam dem ehemaligen Fußballprofi Eric Cantona.
Today it's a big day. Football is great, the Euro is great. I can't wait to watch the final this evening. This wonderful final. But let's not forget about Julian Assange. A journalist jailed in England for publishing on war crimes.
Eric Cantona fordert, wir sollten an Assange denken. Also an einen Gefangenen, an einen Journalisten, der US-amerikanische Kriegsverbrechen aufgedeckt hat und dann natürlich Ewigkeiten in der Botschaft festgesessen ist und mittlerweile seit längerer Zeit in einem richtigen Gefängnis sitzt.
Ja, auch wenn das Video von Eric Cantona vermutlich nicht aktuell ist, sondern von der letzten EM stammt, anderthalb Jahre her, bleibt ja doch der Gedanke, warum nicht mal mit einer Free Assange-Binde spielen?
Auf jeden Fall. Man könnte ja beispielsweise den Vereinten Staaten von Amerika mal ein bisschen auf die Füße treten, ein bisschen Druck machen.
Kann vielleicht irgendjemand von euch basteln da draußen? Also wenn uns jemand eine Free Assange-Binde basteln würde, ich würde sie nächste Sendung tragen.
Ja, da machen wir uns bestimmt viele Freunde bei Uncle Sam. Zu diesem Thema habe ich noch einen alten Videoschnipsel gefunden. Und zwar hat Florian Warwick von den Nachdenkseiten den kürzlich mal gepostet. Und da gibt es eine mögliche Antwort, warum man die Freiheit von Julian Assange vielleicht nicht zu laut fordern sollte.
Ich kann Ihnen sagen, in meinen 12 Jahren als Amerika-Koordinator habe ich 3 Verhaltensweisen der amerikanischen Regierung erlebt. In dem Moment, wo man mit Ihnen einer Meinung ist, sind wir die besten Freunde, wir umarmen uns, man hat Angst um seine Rippen, weil die Umarmungen zu intensiv sind.
Klingt doch toll. Ja. Best Buddies, sagt Professor Werner Weidenfeld 2013 bei Beckmann. Weidenfeld war 12 Jahre lang Koordinator der Bundesregierung für deutsch-amerikanische Zusammenarbeit. Muss ein toller Job gewesen sein.
Ja, klingt so wie der Beauftragte für Hotdog und Budweiser. War aber ein bisschen was anderes. Wartet mal. Er sprach ja von 3 Verhaltensweisen der Amerikaner. Und Rippenbrechen aus Freundschaft ist nur eine Verhaltensweise.
Wenn wir in zweitrangigen Fragen nicht einer Meinung sind, dann sagt die amerikanische Regierung regelmäßig, und das passiert mit uns, wo bleibt die Dankbarkeit in der Geschichte? Wir haben die Freiheit und die Sicherheit der Deutschen erobert und behalten und was passiert?
Na, da sind die Amis halt ein bisschen enttäuscht. Ja, ich meine, ist ja auch verständlich. Gibt ja dann halt eine Meinungsverschiedenheit.
Weidenfeld sprach hier allerdings von zweitrangigen Fragen und Julian Assange ist für die Vereinigten Staaten eindeutig keine zweitrangige Frage. Und es gibt ja noch eine dritte Option.
Wenn wir in einer ernsten Frage anderer Auffassung sind, dann kommt Geheimdienstmaterial auf den Tisch, das Deutschland belastet und entweder er macht mit oder ihr seid dran.
Tja, da frag ich mich doch, was die Amis so alles über Deutschland wissen oder über eine gewisse Bundeskanzlerin Erika Merkel.
Angela Merkel.
Angela Merkel, habe ich doch gesagt.
Ja. Aber was wissen die denn vielleicht auch über Robert Habeck oder über Annalena Baerbock?
Das wüsste ich auch gerne. Sie sind die Kinder von Klaus Schwab.
Möglicherweise. Wir sind alle Kinder. Sind das nicht alles Kinder von Klaus Schwab?
Sind wir nicht alle Kinder von Klaus Schwab? Ja, Justin Trudeau, dann Sunak, Macron, Baerbock und die dutzenden Regierungsmitglieder, die ich gar nicht alle aufzählen kann. Das sind doch alles irgendwie Kinder von Klaus Schwab.
Absolut.
Das ist richtig gruselig, ja. Und wenn du dann also beispielsweise Trudeau und Sunak da siehst, wie sie auf dem G20-Gipfel in Bali ihre schicken Hemden tragen, durchtrainierte, schöne junge Männer, da denkst du sich, wer hat die eigentlich gecastet? Ach, ich weiß es. Ich finde das schon irgendwie merkwürdig. Allein schon diese Tatsache, dass sie sich da treffen müssen und permanent alle von diesem gleichen Forum kommen. Und Klaus Schwab dann so stolz erzählt, ja, wir haben sie alle.
War auch da. Also Klaus Schwab war da. Mit so einem Hemd, wo ich sagen würde, klassischer Bösewicht-Outfit. So kragenloses Hemd. Und dann haben sie ja wenigstens aber alle gemeinsam ohne Klaus Schwab Bäume gepflanzt.
Ja. Das ist ja.
Wunderbar.
Ja, diese Outfits, die haben ihnen so einen richtig schönen Glanz verliehen. Die hatten sie ja alle an. Sie haben ja alle kulturelle Aneignung betrieben. Also,
stimmt.
Du darfst jetzt zwar keine Rastas wachsen lassen.
Ich glaube, Olaf Scholz hat hier so zwei Raster.
Der hatte Rastas in Indonesien, sicherlich. Das war der Jamaika-Besuch, den du mit ihm gemacht hast. Nee, aber wir haben alle Batik-Klamotten angezogen und traditionelle Kluft, also kulturelle Aneignung. Da fliegst du in Deutschland, fliegst du da von der Fridays for Future Bühne, wenn du sowas machst. Aber die G20, die dürfen halt alles. Ja? Dann ist es ein positives Zeichen. Ich finde das alles wirklich gruselig und ich betrachte das mit größtmöglicher Skepsis.
Ja. Die Herren, die da auf und Damen, die beim G20 gewesen sind, die dürfte unser folgender Webtipp auch gar nicht fröhlich stimmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und unser heutiger Webtipp, der stammt nicht wie sonst aus der Kategorie Comedy und Kabarett, was wir ja auch ganz gerne mal haben, sondern eher ganz im Gegenteil.
Also, dass die gute alte Impfung, mRNA-Anwendung, nicht ganz das hält, was die Politik und die Pharmaunternehmen uns versprochen haben. Ich glaube, da herrscht bei uns allen Konsens. Mm. Aber sie kann eben auch zu massiven Schäden führen und die werden teils immer noch unter den Teppich gekehrt.
Ja, ich habe Anfang der Woche mit dem Schweizer Filmemacher und Regisseur Mike Wüniger gesprochen und der hat ein Filmprojekt ins Leben gerufen, das bedrückend und wichtig gleichermaßen ist und das trägt den Titel Unerwünscht.
Auf der Website unerwünscht.ch hat er 8 selbstgedrehte Videos veröffentlicht und in jedem dieser Filme wird das Schicksal einer Person gezeigt, die schwere Langzeitfolgen nach der Corona-Anwendung hat.
Das fanden wir sehr beeindruckend. Hier mal ein Ausschnitt aus einem Video, da geht es um die Stewardess Rosana. Die war nach ihrer zweiten Impfung sogar in der Notaufnahme und da hat man ein CT gemacht, da wurde aber nichts gefunden und dann wurde sie tatsächlich von ihrem Ehemann, wurde sie rausgeschmissen, von ihrem Ehemann so nach Hause gebracht, konnte eigentlich kaum laufen, die gute Frau. Und wie es dann weiterging, das erzählt sie hier.
Ja, ich hatte wirklich ein halbes Jahr lang fast jeden Tag Fieber. Ich war komplett fertig. Davor bin ich im Leben gestanden, habe Sport gemacht mit meinen Kindern. Mein Job, das Fliegen ist mir nie schwer gefallen. Ich konnte jeden Tag genießen, sagen wir. Und von einem Tag auf den nächsten wird man wie rausgezogen. Ich konnte zu Hause nicht mit den Kindern am Spielplatz stehen. Ich habe die Tochter zweimal angeschubst an der Schaukel und musste mich absetzen. Hab's nicht geschafft, eine Ladung Wäsche aufzuhängen. Die Treppen steigen, davon brauchen wir gar nicht reden. Also ein, zwei Stufen und es war rum. Manchmal bin ich auch im Bett gelegen und ich konnte mich nicht mehr nach links und rechts drehen. Es waren wirklich schreckliche Tage und die Schmerzen im Brustkorb. Ja, so Schmerzen habe ich wirklich im Leben noch nicht gehabt.
Ein Ausschnitt war das aus der Filmreihe Unerwünscht des Schweizer Filmemachers Mike Wüniger. Die Videos gibt's auch auf YouTube. Und wir haben sie hier unter dieser Folge von Buster Berlin natürlich verlinkt.
Und auch unser Schreddern passt da eigentlich prima genau in diese Reihe. Das hattest du mir auch zugespielt. Bitte schön, ich lege es dir hier hin.
Ja, also wir schreddern heute Impfpflicht für Gesundheits- und Pflegepersonal ab 15. März beschlossen.
Mm.
Ach na, sieh mal einer an. Diese Regelung hat es jetzt nicht mal ein Jahr geschafft.
Richtig.
Also genau das können wir jetzt schreddern und besondere Grüße an die Menschen, die es auch geschafft haben, ja, die das überlebt haben und auch bis zum 1. Januar nächsten Jahres durchhalten werden. Mm. Ich muss ehrlich gesagt sagen, wenn ihr jetzt von euren Einrichtungen suspendiert wurdet, dann wird das bestimmt ganz schön schwierig sein, in diese Einrichtung zurückzugehen. Mhm. Ich meine, mit welchem Gefühl geht man denn wohin, wo man auf diese Art und Weise diskriminiert wurde?
Ja.
Wir haben eine Mail bekommen von einer Sozialpädagogin, die fragte uns auch, wieso wird nicht darüber diskutiert, dass wir wieder ein Berufsverbot in Deutschland haben?
Mhm.
Also Berufsverbot verweist sie auf die 60er oder 70er Jahre, wo KPD-Mitglieder nicht ins Beamtentum wechseln durften. Und sowas gibt es jetzt halt auch. Und sie fragt sich, warum wird das nicht diskutiert?
Ja.
Und ich muss sagen, also so ein Stück weit fasse ich mir auch an die eigene Nase. Wir haben das nicht so breit gemacht, wir haben das immer wieder
erwähnt. Immer mal wieder, ja.
Aber meine Antwort lautet, wir alle waren heilfroh, dass die verdammte allgemeine Impfpflicht nicht gekommen ist. Und das haben wir dann in Kauf genommen und vergessen, dass es doch auch wahrscheinlich hunderttausende Menschen gibt, die dennoch von einer Impfpflicht betroffen gewesen sind.
Ich weiß aber auch, dass viele auf die Straße gegangen sind, um dagegen zu protestieren und zu demonstrieren, obwohl es sie selbst gar nicht betroffen hat, aber vielleicht Freunde, Bekannte oder einfach, weil es verdammt nochmal eine Impfpflicht in Deutschland gibt. Und die gibt es noch bis Ende des Jahres. Und ich bin sehr froh, dass sie ausläuft. Von anderen Ländern müssen wir jetzt gar nicht sprechen, die das gar nicht erst eingeführt haben. Ist einfach unglaublich. Ja. Und selbst auch Kekulé, der hat das ja sogar in seinem Podcast nochmal gesagt, der hat gesagt, es lässt sich kein Unterschied festmachen zwischen Geimpften und Ungeimpften, was diese Übertragung angeht. Lässt sich einfach nicht festmachen.
Ja, das hat er sich auf eine Studie aus den Vereinigten Staaten bezogen. Ja, so ist das. Und ja, unser Beileid auf jeden Fall auch an alle, die sich dieser Impfpflicht dann irgendwann gebeugt haben, obwohl sie es nicht wollten. Ja. Noch schlimmer natürlich, wenn man dann Schäden davongetragen hat. Es ist alles ein übles Thema. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer war am Montag in Zwickau bei einem Bürgerdialog und hat dann nochmal gesagt, also viele der Maßnahmen, die wir getroffen haben, waren nicht notwendig. Mhm. Beispielsweise die Schulschließung, die Kitaschließung und die Bundesnotbremse. Ja, Herr Kretschmer, tut mir leid. Wir haben es euch gesagt.
Ja.
Wir standen auf der richtigen Seite der Geschichte. Ihr steht nach wie vor auf der falschen Seite der Geschichte. Mhm. Herr Kretschmer, danke, dass Sie das immerhin mal angeregt haben, dass man mal drüber spricht. Aber schauen Sie mal, wie man es richtig macht. Schauen Sie mal nach Alberta. Müssten wir auch mal rüberschauen, was die Gouverneurin eigentlich jetzt aktuell wieder gesagt hat. Nämlich, dass man eindeutig festlegen wird, dass Unternehmen niemanden mehr zu diskriminieren haben, der nicht ausreichend geimpft ist. Wir werden hoffentlich noch vieles schreddern dürfen.
Oh ja, und das schreddern wir auch richtig, richtig gerne. Ausgezeichnet. Diesmal auch schön ins Mikrofon halten. Sehr, sehr gut. Ja, und damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir stellen uns eigentlich permanent und immer wieder die Frage, wann hat das eigentlich alles ein Ende?
Ist das jetzt echt der Ernst, diese Frage? Jetzt haben Sie so lange Zeit gehabt, sich was zu überlegen und stellt echt die Frage.
Markus Söder, Mannschaftskapitän vom Team, ich habe mitgemacht. Ja, Herr Söder, wir werden Sie nicht vergessen, was Sie gemacht haben. Und auch Sie werden eines Tages zu einer Entschuldigung kommen müssen. Da sind wir uns relativ sicher. So, abschließende Hinweise. Leute, wir erwähnen es nicht nochmal. Oder doch, das ist die BEZ-Dose.
Richtig.
Kann man füllen per PayPal, per Überweisung oder auch bei Patreon mitmachen. Und wer es noch nicht gesehen hat, schaut bitte auch die Folge Gemeinsam einsam vom Dienstag.
Ja.
Da werde ich nämlich nochmal ausführlich erklären, was der Unterschied zwischen Überweisung, Patreon ist. Und was es möglicherweise demnächst für eine neue Möglichkeit gibt, uns zu unterstützen.
Gibt aber auch spannende Sachen. Nein, unter anderem werden wir natürlich auch nochmal ein bisschen auf Katar schauen. Wir werden aber auch auf unser, oder vor allem deinen Auftritt und Pauls Auftritt beim Nachschlag nochmal rückblickend schauen.
Wir blicken hinter die Kulissen und stellen klar, wie das mit dem weißen Pulver war.
Genau.
Und schneien wird es dann hoffentlich auch zu Weihnachten. Unsere Weihnachtssendung wird am 22. Dezember 2022 sein. Und wir freuen uns, wenn ihr bis dahin schon schöne Geschichten gesammelt habt. Mal ein bisschen was Positives. Was ist euch Gutes begegnet? Was hat Spaß gemacht? Was hat euch Hoffnung gegeben? Vielleicht hat ja der eine oder andere wieder was gemalt für uns.
Ja, wir haben tolle Künstler da draußen. Ich erinnere mich an die letzten Weihnachtssendungen. Da gab es auch mal eine Karikatur und sowas. Das fand ich immer sehr toll. Das blenden wir dann auch sehr gerne ein. Oder mal ein Gedicht. Ich bin ja ein großer Gedichtsfan, auch sehr gerne. Dann würde ich das auch mal verlesen hier. Also basterberlin@t-online.de ist eure Adresse des Vertrauens. Und wenn ihr uns was per Post schicken wollt, dann schickt da auch erstmal eine Mail hin und dann senden wir euch unsere Adresse zu.
Super. Das war's für heute mit Basta Berlin, Folge 151. Und die nächste Folge kommt dann am 1. Dezember 2022. Ja, ich wollte jetzt extra meinen Namen nicht sagen, weil du immer überrascht bist, dass ich meinen Namen noch sage. Mein Name ist, war und wird auf absehbare Zeit sein, Benjamina Kuscheltier, Benjamin Golme. Bis bald, ciao.
Das Glücksbärchi. Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.
Basta Berlin. Der alternativlose Podcast.